144.000 Freigekauften, die drei Engel, die Erde reif für das Gericht oder die Ernte. Ihr seht auf der Predigtnotiz, ich werde heute ziemlich so predigen wie der Text. Einfach der Reihenfolge nach, so chronologisch, so wie der Text in der Bibel steht. Und ein Bild und das andere anschauen. Wir haben im letzten Herbst aufgehört mit diesen schlimmen Gerichten, wo wir gesehen haben, wie sie auf die Erde kommen. Und das letzte Gericht war das, wo ein Drittel von allem ist gestorben, kaputt gegangen, zugrunde gerichtet worden. Und es war nicht eine schöne Botschaft gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mögt erinnern, ich wollte dort aufheben, dass der Herr uns diese Bilder gibt, damit wir motiviert sind, andere Menschen für ihn zu gewinnen. Weil wir werden zu dieser Zeit nicht mehr auf dieser Erde sein. Zu dieser Zeit, wo die schlimmsten Gerichte passieren, wo die schlimmsten Wehe, wie sie in der Bibel heisst, passieren, wo die schlimmste Verfolgung stattfindet, wo das schlimmste Leiden ist, werden wir nicht mehr dort sein. Aber es werden Menschen da sein auf dieser Erde. Und mich beeindruckt, dass es so fest jetzt, je mehr ich mich vertiefe in die Offenbarung, wie fest Gott seine Menschen liebt. Wenn man nur so drüber liest, dann könnte man meinen, Gott ist ein böser Gott, ein strafender Gott. Gott ist ein Gott, der die Geduld verliert. Gott ist ein Gott, der genug hat. Aber wenn man tiefer runtergraben, merkt man, es ist nicht so. Gott setzt am Bösen eine Grenze. Gott will, dass das Böse endlich aufhört. Gott will möglichst viele Menschen aus der Hand vom Feind erretten. Und was es heisst, in der Hand vom Feind zu sein, das sehen wir heute. Und das ist sein Ziel. Und für das, was er uns vorbereitet, für das, was er uns braucht, wir sind seine Werkzeuge. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Armee auf dieser Erde. Wir sind seine Hand. Wir sind seine bildgewordene Liebe. Wenn wir anfangen, da im Kapitel 12, dann kommt zuerst das Bild von dieser Frau. Johannes sieht am Himmel ein Bild wie eine Frau. Und die Frau, die hat die Sonne quasi an und ihre Füße hat sie auf dem Mond. Sie hat eine Krone mit 12 Sternen. Und die Frau ist schwanger. Sie ist nicht nur schwanger, es ist auch das Ende von der Schwangerschaft, also die Wehen haben schon eingesetzt. Sie fängt an zu gebären. Wenn man das Bild genauer anschaut, dann sehen wir, dass das Bild steht für das Volk Israel. Es ist also nicht Maria, wo das steht dafür, einfach als effektive Frau, sondern es ist das Volk Israel selber. Und mit dieser Frau wird Gott ganz fest betonen, dass Israel, das Volk Israel als Gesamtes, eine ganz eine besondere Stellung hat in seinem Heilsplan. Wir können über das Israel von heute denken, was wir wollen. Und nicht alles, was in Israel passiert, ist richtig. Aber nichtsdestotrotz ist es das auserwählte Volk. Und er sagt etwa dir, so zu Mose, weisst du, ich hätte es mir einfacher machen können. Er hat das störrischste Volk genommen. Er hätte auch ein einfacheres Volk herauslesen können. Aber er hat sich für Israel entschieden. Er hat sich für den Abraham entschieden. Und für seine Nachkommen. Und wenn Gott sich mal entscheidet, dann bleibt er treu. Er macht Entscheidungen nicht einfach rückgängig. Er macht Zusagen nicht einfach ungültig. Was er sagt, das bleibt bestehen. Und die Sonne, die steht für die Besonderheit, für die Vorzugsstellung, die das Volk Israel hat, unter uns Menschen. der Messias kommt aus dem Volk Israel. Eigentlich haben wir da in dem Bild von dieser Frau nochmal wie eine Art Zusammenfassung von dem, was bisher geschah. Israel ist erwählt worden, das Volk ist gebildet worden. Dann ist der nächste Stufe vom Heilsplan, der Messias ist gekommen. Und das sehen wir jetzt, sie gebärt das Kind. Und bevor das Kind kommt, kommt etwas anderes auf den Plan und das ist der Drache. Plötzlich, am Vers 3, kommt ein Drache am Himmel. Und es steht in meiner Übersetzung, dass das etwas ebenso Bedeutungsvolles ist. Also es ist genauso wichtig, wie das Israel, das Werkzeug Gottes ist in seinem Heilsplan, kommt jetzt quasi das Entgegengesetzte, ein feuerroter Drache. Ein feuerroter Drache kommt und auch er hat eine Krone an. Er hat nicht nur eine, er hat sieben. Er hat nämlich sieben Köpfe. Und auf jedem Kopf hat er eine Krone. Und er hat 10 Hörner. Und mit seinem Schwanz nimmt er gerade ein Drittel der Sterne vom Himmel oben runter. Versucht euch das ein bisschen vorzustellen, die Bilder. Weil Gott gibt uns nicht umsonst so Bilder. Und ihr merkt, wenn ihr es euch richtig vorstellt, so in eurem inneren Auge, dann kommt ihr viel von der Bedeutung schon mit über. Es muss ein mächtiger Drache sein, der ein Drittel der Sterne mit seinem Schwanz kann vom Himmel oben runterholen. Und wenn er der Gegenspieler ist von dieser Frau, dann geht es ganz sicher ins Reich vom Bösen runter. Und wir lesen dann auch weiter unten, wer der Drache ist. Er hat den Namen, also der wird uns da wirklich auch gesagt. Es ist Satan im Vers 9, der Teufel. Kein Unbekannter, nichts Besonderes, Neues, nur ein anderes Bild. Und wenn es heisst, er hat ein Drittel der Sterne mitgenommen, dann sind das seine Helfer Engel. Dann ist es der Drittel der Engel, der sich hat auf seine Seite geschlagen hat. Seine Gefolgschaft. Und der Drache wartet jetzt vor dieser gebärenden Frau auf das Kind, weil er es gerade fressen will. Das wäre natürlich das Einfachste für den Find. Das Kind, der Messias, bevor er kann in seine Bestimmung kommen kann, gerade schon einfach fressen. Zerstören, vernichten. Aber Gott kommt dazwischen. Gott ist schneller. Der Vater ist schneller und er nimmt das Kind, nimmt es auf, nimmt es in den Himmel auf und nimmt es zu seinem Thron. Also ich sehe, um was es da geht, das ist der Messias. Und es ist so ein Zusammenschnitt, ein ganz kurzer Abriss zu dem, was schon alles ist passiert. Der Find ist schon auf dieser Erde, er hat Gefolgsleute, Dämonen gibt es, die mit ihm unterwegs sind. Der Messias ist geboren, er ist schon erhöht im Himmel. Das ist alles ganz verkürzt in diesem Bild. Und wenn wir jetzt weiter schauen, wenn jetzt der Drache vom Himmel aber stürzt, nämlich im Vers 7 steht, es bricht ein Krieg aus im Himmel. Dann ist das also nicht irgendein Krieg, wo Satan ist, ursprünglich aus dem Himmel vertrieben worden, sondern das ist etwas, was wird in Zukunft passieren. Satan ist schon böse. Aber jetzt hat er immer noch Zugang zum Himmel. Weil was ist Satan seine Aufgabe, was ist seine Rolle? Jetzt noch im Himmel? Wenn ihr euch an Hiob erinnert, was war dort seine Rolle? Er ist der Ankläger. Er ist der Verkläger. Jetzt hat Gott ihm immer noch den Zugang zu seinem Thron erlaubt. Jetzt darf Satan immer noch vor seinem Thron kommen und die Menschen verklagen. Das heisst, er ist nicht vollständig vertrieben aus dem Himmelreich. Darum sind das Sachen, die erst werden passieren, weil da, sehen wir jetzt, durch den Krieg wird er jetzt endgültig und definitiv aus dem Himmel vertrieben und er wird keinen Zugang mehr haben in den Himmel und vor den Thron Gottes. Der Michael wird mit einem Heer, und er hat ja zwei Engel, zwei Drittel von den Engel, wird er jetzt den Drachen angreifen. Und er wird verlieren, den Drachen. Und es hat mich so beeindruckt. Also, jetzt haben wir hier etwas ehrlich gesagt. Das ist ja nicht Gott selber, der da kämpft gegen den Drachen. Es ist der Michael, der Erzengel. Und wisst ihr, was die Bedeutung ist vom Namen Michael? Wer ist Gott? Der Name Michael heisst, wer ist Gott? Das ist also ein Fragename. Und es ist nicht umsonst, dass er das Engelsheer anführt, das gegen Satan kämpft. Was schleudert der Satan für eine Frage ins Gesicht? Wer ist Gott, du oder er? Weil das ist das, was Satan macht. Er überhebt sich. Er will mehr sein, wie er ist. Hat er immer wollen. Ist nie zufrieden gewesen. Ist der Engelsfürst gewesen. Ist der höchste gewesen von der Engel. Ist nie zufrieden gewesen. Hat wollen sein wie Gott. Das ist das, was er den Menschen sagt. Gott will nur nicht, wenn das ihr von dem Äpfel esset, weil ihr sonst sind wie er. Man sagt dem Übertragung in der Psychologie. Er redet von dem, was er selber will. Das leitet er nicht ins Maul. Er will sein wie Gott. Und dann kommt der Michael und tritt ihm entgegen und sagt, wer ist Gott? Und er wird definitiv und endgültig an den Platz gestellt, wo ihm gebührt. Und er verliert den Kampf, ohne dass Gott sich selber einschaltet, einfach nur gegen die Engel. Was für eine Schande. Was für eine Schmach für einen, der sein will wie Gott. Und er verliert ihn gegen die Engel. Der will die ganze Welt gewinnen und er gewinnt nicht einmal gegen das erste Heer, das er antreten muss. Und es macht ihn rasend. Spürt ihr die Schande? Spürt ihr, wie ihn das hässig macht? Und das jetzt, das ist nötig, weil jetzt kommt die letzte Tranche vom Gericht. Jetzt ist wirklich Satan entfesselt. Er ist so wütig. Er merkt, dass er einfach auf keine Seite durchkommt. Wir sehen das manchmal auch an Menschen, die... Wir haben gestern Abend da die neue Sendung geschaut vom Schweizer Fernsehen. Die neuen Supertalente, die sie suchen, oder? Meine Güte, wie können sich Menschen selber überschätzen? Da hat einer derart krumm und schief rausgebacken. Die, die das auch gesehen haben, wissen sich, wer ich meine. So krumm und schief und volle Pulle, es war nicht zum Hören gewesen. Und dann haben sie ihn rausgeschickt. Und nachher hat er gefunden, ja, also, er hätte halt einfach zu wenig lang können zeigen, wie toll das er ist. Sonst hätte er schon gemerkt, wie gut er ist. Und so viel Selbstüberschätzung. Nicht einsichtig. Eine Frau hat minutenlang diskutiert mit der Jury und gefunden, Jury, ihr müsst Jury auswechseln. Ich bin schon gut. Die kommen einfach nicht raus. Das war für mich Vorbereitung, ein Stück weit auf die Predigt. So ist der Find. Die Art von Selbstüberschätzung. Da ist der Schöpfer vom Universum. Er verliert gegen einen Engel. Und er findet immer noch, dass er eigentlich viel mehr ist. Und ich kann das nicht annehmen, was seine Rolle ist in dem Ganzen. Und der Herr setzt ihn jetzt ein. Er nutzt das. Er hat jetzt keinen Zugang mehr, der Find zum Himmel. Und er rast vor Wut. Gegen den Himmel kann sich seine Wut nicht richten. Das geht nicht. Der ist viel stärker und grösser. Also gegen wer richtet sich denn der rasende Zorn? Gegen die Menschen. Satan hasst die Menschen, das haben wir schon ein paar Mal angeschaut. Und da wird jetzt der Hass entfesselt. Er geht ans Meer und ruft an einem Tier. Dann kommt ein Tier aus dem Meer. Das Tier sieht seltsam aus, es gleicht einem Leopard. Seine Füße sehen aber aus wie Bärentatzen. Sein Rachen sieht aus wie der von einem Leu. Komisches Tier. Und der Drache übertreibt dem Tier seine Macht. Also er sucht quasi jetzt einen Handlanger, eine Marionette. Darum ruft er das Tier aus dem Meer. Jetzt für was steht euch das Tier aus dem Meer? Wenn etwas aus dem Meer kommt, dann ist es in der Bibel immer nicht aus dem Volk Gottes. Also, wenn es aus dem Meer kommt, dann kommt es aus den Heiden raus. Und weil das Tier aus so verschiedenen Tieren zusammengesetzt ist, gehe ich davon aus, dass es nicht eine Einzelperson ist, sondern eine Machtgruppe, wahrscheinlich ein Volk, eine Vereinigung, irgend so etwas. Weil es wie ein Puzzle zusammengefügt ist, das Viech, oder? Es sieht ja, es ist nicht etwas. Es hat Attribute vom Römischen Reich. Bärentatzen, Leuenfell, Römisches Reich. Wenn man so in der Weltgeschichte schaut. Es ist gut möglich, dass das bedeutet, dass es aus Europa rauskommt. Aber es ist für mich genauso gut möglich, dass es auf Amerika anspielt. Weil Amerika ist aus Malta Europa entstanden. Also es kann sein, dass es ein neues Reich gibt, Weltreich, aus dem alten Europa raus aufersteht. Mich denkt, im Moment kann man sich das fast noch vorstellen, mit der Eurokrise und alles liegt am Boden, dass da etwas Neues aufersteht in neuer Macht. Es steht auch, dass es verletzt war, also tödlich verwundet, und das hat überlebt. Das wäre so etwas in die Richtung jetzt, wenn der Euro zusammenkracht und weiss nicht was, aber man hat das schon gesagt im Zweiten Weltkrieg. Es kann aber auch sein, dass es ganz etwas anderes ist. Da sind wir im Reich der Spekulation. Und ich glaube auch nicht, dass der Herr uns die Bilder gibt, für das wir können die Uhr stellen danach oder in die Agenda eintragen. Dann wird oder das ist jetzt. Das Tier wird verehrt werden. Und zwar, weil es überlebt. Die Leute werden total beeindruckt sein von dem Tier, weil es überlebt, weil es den Tod überwindet. Und das Tier, das wird sich einen Helfer organisieren. Und das ist jetzt das Tier, das aus der Erde kommt. Und wenn etwas aus der Erde kommt, dann kommt es aus Israel. Dann kommt es aus dem Volk Gottes. Das ist der fruchtbare Boden. Also wird irgendwie, wird auch da Israel involviert sein. Und was jetzt dazu kommt, das erste Tier ist ein weltliches Tier mit weltlicher Macht. Was jetzt dazu kommt, ist eine Religiosität. Das zweite Tier wird Standbilder bauen von dem ersten Tier. Das zweite Tier wird einen Kult einführen von der Anbetung und vom Götzendienst. Und das zweite Tier wird sogar die Macht haben, die Götzen zu beseelen. Und das wird schwierig werden dann für Christen, weil Götzen sind per Definition tot. Und das zweite Tier wird die Macht haben, diesen Götzen eine Art von Leben einzuhauchen. Es ist sehr ein begrenztes Leben, wenn es genau nachlesen. Es ist sehr ein begrenztes Leben, wo die Götzenbilder haben. Sie können schwätzen. Kommt mir so ein bisschen die Szene in den Sinn von Herr der Ringe, ich weiß nicht, die das gesehen haben, der Mund des Saurons. Das ist nur eine Marionette, die Standbilder, die leben nicht wirklich. Aber sie können reden. Und es wird dann schwierig zu merken, leben sie wirklich? Sind sie Gott? Oder sind sie Götze? Und ich merke, das ist eine Zeit, wo die Menschen werden Weisheit brauchen. Und das kommt zweimal da, in diesen zwei Kapiteln, 12 und 13. Die Menschen werden Weisheit brauchen. Die Menschen werden müssen gegründet sein im Glauben. Menschen werden müssen eine persönliche Beziehung haben zu Jesus Christus. Sie werden müssen den Heiligen Geist in sich leben haben, um können unterscheiden, um können mitbekommen, was da passiert, um können erkennen, was für eine Zeit das ist und vor allem, um können standfest sein. Wie wäre in diesen zwei Kulten, wer da nicht mitmacht mit diesen zwei Tieren, wird aufs Blut verfolgt werden. Zuerst gibt es eine grosse Verfolgung, einen Krieg, wo die nicht mitmachen, werden tot. Und nachher beim zweiten Tier, wo der Kult, die totale Götzenverehrung, eben total wird, kommt die Zahl. Und das kennt ihr sicher, 666. Die Zahl, ich habe auch keine Ahnung, für was die steht. Seit 30 Jahren komme ich also all paar Jahre mit über, was jetzt wieder die Zahl könnte sein. Ich mag mich noch gut erinnern, was der Computer war. Ich mag mich gut erinnern, was der Computer in Brüssel war. Ich mag mich gut erinnern, als man angefangen hat mit bargeldlosem Zahlungsverkehr, dass es die Karten waren. Nachher sind Cumulus-Karten gekommen und die Karten. Die Speicherchip. Ich mag mich gut erinnern, jetzt reden wir von dieser Krankenkassenkarte, wo alle unsere Daten sollen drauf sein. Das ist jetzt wieder so ein Thema, das kommt. Und dann gibt es die Chip, wo wir jetzt den Tieren schon implantieren müssen. Wo Leute sagen, das wird auch für die Menschen kommen. Keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich so konkret etwas wird sein. Ein Gegenstand. Irgend so. Ein PIN-Code, ein Strichcode, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach die Bedeutung dahinter, die auch wichtig ist. Die Menschen werden markiert werden mit dieser Zahl. Und diese Zahl ist die Zahl vom Find in seiner Totalheit, also in seiner Ganzheit. Einfach Teufel pur, Böses, destilliert wie ein Schnaps. Einfach wirklich so, versteht ihr, was ich sagen will? Nichts mehr anders wie nur Rabenschwarz. Für das steht 666. Für das Gegenteil von Gott. Für die totale Knechtschaft. Absolute Unfreiheit. Unselbstständigkeit. Abwesenheit von Freude. Abwesenheit von Liebe. Abwesenheit von Barmherzigkeit und Gnade. Und die Menschen werden durch und durch prägt sie von dem. Durchdrängt. Für das steht die Zahl. Und dann ehrlich gesagt ist es mir relativ egal, ob es ein PIN-Code, ein Computer oder was auch immer ist. Für das, was es steht, das wird ich nicht müssen erleben. Weil das ist purer Hass. Und die Menschen begeben sich dort rein und sie merken nicht, wie das kommt. Weil sie verführt werden. Und die Botschaft von der Predigt heute Morgen ist: Wissen wir, wer wir sind? Haben wir die Beziehung zu Gott, die uns festmacht? Weil wenn das die Zeit von dem Zeichen kommt, dann wird man nichts mehr kaufen können, nichts. Man wird dem nicht können entrinnen, ohne den absoluten Aussenseiter zu sein. Und ich meine jetzt nicht ein bisschen gemobbt in der Schule, sondern wirklich gar nicht mehr vorhanden. Ich sagt es nochmal, ihr müsst nicht Angst haben. Ihr werdet es nicht erleben. Ich werde es nicht erleben. Aber gewisse Anzeichen, das haben wir ja auch schon gemerkt, kommen immer wieder in der Weltgeschichte. Und auch wir sind herausgefordert, uns vor dem Götzendienst zu hüten. Weil, wenn es anfängt, das fängt so langsam an, dass der Find uns in seine Klauen überkommt. Und wegen dem sind wir immer noch Gottes Kind. Aber dort, wo der Find ist, dort ist die Liebe nicht. Dort, wo der Find ist, dort kann der Herr nicht wirken. Dort, wo der Find ist, dort ist der Heilige Geist nicht. Und wenn wir in die Welt rausleuchten, wenn wir ein Geschenk sein von der Liebe an die Welt, wenn wir das Reich Gottes bauen, dann brauchen wir einen Boden, um draufzustehen. Die 144 Freikaufte, die jetzt kommen, das passiert alles furchtbar. Und dann kommt das Bild von einem Hügel, das ist der Zionsberg, dort wo der Tempel ist gestanden, der kommt da gar nicht vor, erstaunlicherweise. Dort oben steht Jesus, das Lamm, wo ist geschlachtet worden, wo ist freikauft, wo hat freikauft mit seinem Blut. Und die 144'000, das ist ein Vielfaches von 7. Das ist die Gesamtheit der Gläubigen. Dort sind wir dabei. Dort werden wir stehen. So cool. Das dürft ihr euch gerne auf der Zunge vergehen lassen. Wir werden dort oben stehen und wir werden dort ein neues Lied singen. Und ich sage euch, es wird schön tönen. Es wird ein Lied sein, das uns den Geist direkt eingibt. Das wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und dort oben, die haben auch ein Zeichen. Wir haben auch ein Zeichen. Nicht 666, was auch immer. Nein, wir haben das Zeichen vom Vater und vom Lamm. Und das Zeichen vom Vater und vom Lamm macht frei. Das ist genau das Gegenteil. Wir haben immer Angst, wenn wir Christ sind, wenn wir gehorsam sind, wenn wir den Willen Gottes tun, dann sind wir arme. Dann dürfen wir das nehmen und das nehmen und das nehmen und lustig ist es auch nicht und einen Weg ist alles kompliziert und bla bla bla. Auf den ersten Blick möglich, ja. Möglich, dass man vielleicht etwas aufgeben muss. Ja, ziemlich sicher sogar. Eigentlich ja. Ist so. Ist die schlechte Nachricht. Aber für was? Damit Freiheit kommt. Damit Liebe kommt, Erfüllung kommt, Wärme kommt, Geborgenheit kommt, Sicherheit in unser Leben. Das ist der Punkt. Und da wird das so schön gegenübergestellt. Es wird in den düstersten Farben ausgemalt, was ist mit dem Find. Aber es wird auch in den schönsten Farben ausgemalt, was ist mit denen, die treu sind, die Überwinder sind. Und überwinden muss man üben. Reden wir im Mund immer wieder drüber. Überwinder sein ist Training. Braucht Muskeln. Geistliche Muskeln. Freut euch an den kleinen Stolperstein im Leben. Das sind Trainingseinheiten. Die stärken eure Muskeln. Die fördern euren Glauben. Die befestigen euch im Reich Gottes. Die zementieren eure Beziehung zum Herrn. Und da müssen wir keine Angst haben. Nicht im Ansatz. Weil wir sind so etwas von auf der sicheren Seite. Von jetzt an gibt es keine Umkehr mehr. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Die, die von diesen zwei Tieren geknechtet werden, die werden nicht mehr umkehren können. Jetzt ist es so, wie wenn das Schachbrett aufgestellt wäre für die letzte und entscheidende Schlacht. Was jetzt kommt, ist nicht mehr schlimme Sachen, für das die Menschen merken, dass sie umkehren sollten. Was jetzt kommt, sind schlimme Sachen, wo Gericht ist. Jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt. Böck von den Schafen, in einem Bild in Matthäus. Jetzt wird der Weinberg geerntet. Es gibt eine Zeit, wo man nicht mehr umkehren kann. Die gibt es im Weltgeschehen, die gibt es aber auch in unserem Leben. Und wir wissen nicht, wann der Moment kommt. Dora Wüthrich hat 100 Jahre gehabt. Und ich glaube, so wenn ich es höre von Leuten, die sie kennt haben, hat sie sie genutzt, um ihre Beziehung zum Herr zu festigen. Wir haben keine Ahnung, wie viel Zeit uns zusteht. Ich hoffe noch viel. Ich hoffe, wir werden alle gemeinsam Hunderte oder was auch immer. Damit wir die Zeit auch nutzen können. Für den Herr. Und für uns zu festigen in ihm. Aber irgendwann wird die Ernte eingebracht. Irgendwann kommt der Moment, wo abgerechnet wird. Und in unserer Predigtreihe sind wir jetzt dort. Jetzt sind wir dort. Und nächsten Sonntag werden wir sehen, wie das Endgericht wird sich abspielen wird.